Berliner Gründer Podcast.
Ja, herzlichen Willkommen zur Boost Your Startup Session auf der DGU 2018. Mein Name ist Carsten Wenzlaff. Wir werden eine Stunde lang darüber diskutieren, wie man Ihr Startup auf die nächste Stufe sozusagen packt. Man hat ja gesehen, dass das manchmal beim Raketenstart nicht so einfach ist. Zum Glück wurden die Astronauten, die am Wochenende mit dem falschen Booster gestartet sind, wieder gerettet. Aber insofern ist das sozusagen ganz gut, dass wir hier sehr gute Expertinnen und Experten dabei haben, um sicherzustellen, dass Ihr Startup auf jeden Fall auf der nächsten Stufe sicher landet. Vielleicht als kurze Frage ans Publikum. Wer von Ihnen ist denn Gründer? Vielleicht können Sie einfach mal kurz die Hand zeigen. Sagen Gründer oder Gründerin. Wunderbar. Und wer ist dabei zu gründen oder vor der Gründung? Ja, okay, wunderbar. Und wer ist selber als Geldgeber schon mal aufgetreten bei Startup-Finanzierung, sowohl, sagen wir mal, zum Beispiel als Angel-Investor oder bei Crowdfunding oder im privaten Umfeld? Also wer hat schon mal ein Startup von der Finanzierung her unterstützt? Ja, auch schon ein paar, wunderbar. Also das Ziel heute sozusagen ist, dass wir gemeinsam ein paar dieser Punkte aufbereiten und darüber sprechen. Sie können sich gerne aktiv einbringen und Fragen stellen. Sie können auch zwischendrin mich unterbrechen oder sagen, Sie haben etwas nicht verstanden. Akustisch ist das immer manchmal ein bisschen schwierig hier, aber ich hoffe, wir kriegen das ganz gut hin, also mit der Technik und so weiter. Aber wenn Sie irgendwie da hinten nichts verstehen oder sowas, dann haben Sie entweder die Möglichkeit, sich hier vorne hinzusetzen. Hier vorne sind auch jede Menge Plätze frei. Oder einfach laut zu rufen, lauter, lauter, dann versuchen wir das Beste. Oder vielleicht auch, je nachdem, unser Techniker sagt dann, das wird schon alles klappen, oder? Man hört das wahrscheinlich gut. Okay, wunderbar. Dann steigen wir mal direkt ein. Kurz zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Carsten Wenzlaff. Ich habe seit ungefähr 4-5 Jahren hier auf der DGUT ein Crowdfunding-Panel geleitet. Und dieses Jahr haben wir das ein bisschen anders gemacht, weil wir uns eben sehr stark das Thema gucken, wie Crowdfunding mit anderen Sachen verknüpft werden kann. Und zwei Sachen möchte ich Ihnen noch sozusagen vorab sagen, nämlich einerseits, wer sich zum Thema Finanzierung informiert hat, wir arbeiten in einem EU-Projekt, das nennt sich CSOS, und dort kann man sehr viel über die klassischen sozusagen richtigen Seed-Funding-Methoden informieren. Und dann haben wir ein zweites Projekt. Das nennt sich Crowdfundport. Crowdfundport ist eben ein von der EU gefördertes Projekt, gerade für kleine und mittelständige Unternehmen. Und dort gibt es kostenlose Materialien zum Thema digitaler Finanzierung und alternativer Finanzierung. Also wir haben dort ein Folienset entwickelt mit ungefähr 150 Seiten. Ist alles kostenlos. Und das können Sie sozusagen verwenden, um sich zu diesen Themen auch zu informieren. Und wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie wirklich auch jederzeit an mich rankommen. Und dadurch, dass das über EU-Projekte finanziert ist, kann ich Sie auch gerne kostenlos auch beraten. Also sowohl beim Thema Crowdfunding als auch beim Thema Finanzierung. Sie müssen sich einfach nur im Nachgang an mich wenden, dann gebe ich Ihnen meine Kontaktdaten. Ja, und dann möchte ich schon eigentlich unsere Panelisten kurz vorstellen und damit Sie sozusagen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ich fange mal von links nach rechts an. Links Raik Reitenbach von der IBB Beteiligungsgesellschaft, sozusagen der VC des Landes Berlin, der IBB indirekt sozusagen. Ne? Aber und wir werden gleich dann ausführlich erfahren, wie der arbeitet und welche Unternehmen man dort an der Stelle braucht. Dann daneben Anja Tonik vom Crowdfunding Campus. Crowdfunding Campus, ein sehr innovatives Unternehmen mit Sitz hier in Leipzig und Berlin. Und wir werden gleich von Frau Tonik dann erfahren, welche Eigenschaften oder was man sozusagen als erfolgreicher Crowdfunder auch mitbringen muss. Dann daneben Dr. Sebastian Seifert von der BFB Brandenburg Kapital GmbH, ist eine Tochter der ILB, der Landesbank in Brandenburg, richtet sich natürlich explizit auch für Gründer aus Brandenburg und ebenfalls einen VC-Fonds. Und auch da werden wir nochmal gucken, welche Besonderheiten dieses Programm hat. Und dann rechts hier Daniel Schröder vom Hubraum. Hubraum ist ein Inkubator. Und für Unternehmen, also auch eine Tochter auch der Deutschen Telekom, natürlich vor allem für Tech-Unternehmen, aber auch da werden wir gleich gucken, welche Startups sozusagen sich dort wie einbringen können. Und wir können sicherlich auch etwas lernen, wie man generell mit Inkubatoren, gerade mit Corporate-Inkubatoren als Startup am besten interagiert. Aber vielleicht noch ein Punkt vorneweg. Man sagt ja sozusagen, das klassische Schema, wie sozusagen Crowdfunding, andere Finanzierungsformen zusammenspielen, ist, dass man sozusagen diese am Anfang mit den Friends and Families beginnt, mit den vielleicht über Crowdfunding einen kleinen Grundstock aufbaut, dann beginnt über teilweise auch öffentliche Förderprogramme sich Eigenkapital aufzubauen, vielleicht einen Prototypen zu entwickeln. Irgendwann fängt man an, sozusagen über Fremdkapital sich zu besorgen, zum Beispiel über die Gründerkredite, die die Haus- und Geschäftsbanken vergeben in Berlin und Brandenburg. Und irgendwann kommen dann auch die Angels dazu und zum Schluss die VC-Fonds. Aber dieses klassische Schema, was ich hier zeigen würde, ist eigentlich in den letzten Jahren sehr stark durcheinander geraten. Zum einen, weil die VCs sich auch zum Teil immer früher in der Seed-Phase auch schon einbringen. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dort zu profitieren. Die Hausbanken zum Teil auch bauen ihr Geschäft in die Early-Stage-Phase aus, aber gehen auch teilweise sehr viel in spätere Phasen rein. Und das Thema Crowdfunding ist auch mehr und mehr auch dazu möglich, auch in späteren Phasen eine Finanzierung zu machen. Wird teilweise auch gemacht, um gar nicht mal unbedingt eine Finanzierung voranzubringen, sondern aus anderen Gründen. Und das ist sozusagen ein spannendes Thema für Startups, die im Grunde eine große Vielfalt an Finanzierungsmöglichkeiten haben. Was wir als Crowdfunding-Berater auch immer merken, ist, dass das Crowdfunding sehr stark kombiniert wird mit anderen Finanzierungsformen. Beispielsweise, dass es in der VC-Finanzierung gefordert wird, das werden wir auch gleich mal diskutieren, wenn jemand sozusagen eine VC-Finanzierung haben möchte, dass teilweise eine Crowdfunding genutzt wird, um eine Marktpräsenz zum Beispiel zu verdeutlichen. Und insofern ist das ein Ergebnis, dass man sieht, dass diese ganzen Finanzierungsformen eher verschränkt miteinander gedacht werden müssen und weniger gegeneinander. Und wie man hier sieht, das ist sozusagen mein letzter Slide, die habe ich so möglichst richtig schön klein gemacht, damit sozusagen es einen Anreiz gibt, sich auch nach vorne hinzusetzen. Das ist sozusagen die ganze Landschaft, an der wir gerade auch arbeiten zum Thema Alternativfinanzierung. Da ist Crowdfunding nur ein ganz kleiner Teil, wie man unten sieht. Aber es gibt mehr und mehr auch Themen wie ICOs, wo eben die Unternehmen sich über andere Kanäle finanzieren. Und sicherlich ist das auch sozusagen eine Sache, die man diskutieren muss, wie das mit den klassischen Finanzierungsformen vereinbar ist. Kommen wir alles dazu. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res und Raik Reitenbach wird uns mal erklären, welche Möglichkeiten die IBBET bietet für junge Startups. Bitte schön.
Hallo zusammen, ich bin zu verstehen, hoffe ich, oder? Geht so auch hinten? Ja, super. Ich fange mal ein bisschen unkonventionell damit an, was wir nicht sind. Wir sind eben nicht die IBB. Die IBB ist eine Förderbank, die Darlehensprogramme hat, Zuschussprogramme und so weiter. Da gibt es ja auch einen großen Stand, also wer das in Anspruch nehmen möchte, der kann sich da gut informieren. Wir sind ein Venture Capital Unternehmen. Mit der Besonderheit, dass wir der IBB zwar gehören, aber operativ völlig abgekoppelt sind, weil wir eben anderes Geschäftsmodell machen, nämlich Venture Capital. Was so ein bisschen ausgeblendet war an der Folie vorher, wo man diese Zeitachse gesehen hat und welche Finanzierungsinstrumente da in Frage kommen, ist eigentlich, dass Venture Capital schon sehr spezifisch ist, was es eigentlich ist, nämlich ein eigenes Geschäftsmodell, was darauf setzt, in Startups zu investieren, die, ich mach's mal flapsig, die Welt erobern wollen. Ja, also die in der Lage sein können, 100 Millionen Umsatz innerhalb von wenigen Jahren zu machen, ne? Rein potenziell. Solche Investments suchen wir und machen die auch. Wir machen das seit 20 Jahren und haben aktuell 70 Portfoliounternehmen im Topf. Typischerweise investieren wir initial, ich glaube, das ist das Relevante hier, in einer Phase, wo man so ein Produkt hat, mit dem man an den Markt gehen kann. Wir investieren relativ breit diversifiziert in alle möglichen Branchen. Ich glaube, das ist auch spannend. Und wir investieren gerne eine halbe bis eine Million initial und können bis zu 4 Millionen investieren pro Unternehmen. Das in aller Kürze.
Ja, achso, nee, wir können gerne die Folien schon, wollen wir das schon durcharbeiten?
Können wir machen, ja, gerne.
Genau, ja,
mach das richtig. Ich genau. Verstehe. Viel habe ich schon gesagt, das sind einfach ein paar große Zahlen. Ich glaube, man muss sich vielleicht noch vergegenwärtigen, dass VCs dann Geld verdienen, wenn das Unternehmen verkauft wird. Also sprich, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir Venture Capitalisten als Investoren zu suchen, muss ich mich damit anfreunden oder auch das explizit wollen, dass ich mein Startup nach 5, 7, 10 Jahren, wann auch immer, verkaufe. Ja, das nennt sich Exit. Ich will nicht sagen, das ist der einzige Weg, den es gibt oder das ist der richtige, aber wenn ich VCs adressiere, dann ist es der einzige. Ja? Um genau das zu machen, was der VC eigentlich treibt, der es ist vielleicht ein bisschen wenig Zeit für die Folie, aber so sinngemäß gibt man einem VC einen Topf mit Geld. Ja? Der investiert das in viele Startups, die noch überschaubar groß sind. Das sind die kleinen Häuschen. Davon werden es manche vielleicht nicht schaffen. Das ist auch ein Teil unseres Geschäftsmodells. Andere schaffen es vielleicht so ein bisschen. Aber die große Hoffnung ist, dass man im Portfolio sowas hat wie so ein Unicorn. Also Unicorn ist so ein Begriff, für Unternehmen, die eine Milliarde oder mehr Unternehmenswert haben. Und die sind dann in der Regel die Investments, die den Fonds seine Rendite bescheren. Und am Ende des ganzen Zyklus wird der Fonds halt abgerechnet, so heißen die Fondsinvestoren wiederum, das können Banken sein, Versicherungen, Family Offices, aber eben auch die öffentliche Hand, kriegen dann ihr Investment plus Rendite zurück. Also eigentlich ein recht simples, eindimensionales Geschäftsmodell, was wir so treiben. Für uns im Speziellen, also nicht Venture Capital allgemein, sondern für die IBB BET ist es wichtig, dass das Startup in Berlin sitzt und die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft hat. Alles andere, das ist so ein bisschen weich gespült. Also wir suchen natürlich komplementäre Teams, die in der Lage sind, so ein Unternehmen auch das nötige Wachstum zu bescheren und eben Märkte, die adressiert werden, die genug Potenzial haben, so ein Unternehmen halt groß zu machen. Was bieten wir im Gegenzug? Klar, man kommt zu uns, weil man Geld sucht, ist auch legitim. Wir bieten noch ein bisschen mehr. Wir verstehen uns so ein bisschen als Sparringspartner des Managements, als aktiver Boardmember, wenn man so eine Boardstruktur etabliert und helfen eben an den strategischen Weichenstellungen mitzubauen, um das Unternehmen möglichst vor Fehlern zu bewahren, weil wir das einfach regelmäßig machen und dadurch einen guten Erfahrungshintergrund haben, was man alles so falsch machen kann. Genau. Und bei Fragen gerne jederzeit nach der Panel-Diskussion. Vielen Dank. Genau.
Ja, vielen Dank. Vielleicht eine Nachfrage von meiner Seite aus, damit, bevor Sebastian Seifert sozusagen auch nochmal das erzählt, was in Brandenburg dann möglich ist. Was sind denn sozusagen die, wie lange haben denn die Unternehmen denn schon gegründet, wenn die zu euch kommen sozusagen? Also, und wie viele Mitarbeiter haben die so ungefähr so vom sind das noch die ein, zwei Gründer, die noch sozusagen dabei sind, das Geschäftsmodell aufzubauen oder sind das Unternehmen, die schon eine Weile am Markt sind?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Wenn wir investieren, gibt es in dem Sinn keine harten Formalien, ob es da einen Gründer geben muss oder mehrere oder wie viele Mitarbeiter da sind. In der Regel sind es aber schon junge Unternehmen, ja, so 1 bis 3 Jahre. Und nur mal als Beispiel, vielleicht ein Unternehmen, was jeder kennt, das ist Bubble, das ist Sprachlernsoftware. Da haben wir investiert, da gab es 4 Gründer und eine Mitarbeiterin. Mittlerweile sind es 2 Gründer, die noch aktiv sind und 450 Mitarbeiter. Und wir haben auch in Folgefinanzierungen halt immer mitfinanziert. Ist auch was ein Investor, wie er sich eben profilieren kann, in welchen Phasen kann er noch mitgehen. Andere Unternehmen, wo wir reingegangen sind, die hatten schon 50 Mitarbeiter. Also es gibt da keinen Standardfall in dem Sinn. Ja. Aber wichtig ist, es sollte ein vollständiges Team sein, was zu uns kommt und sich halt nicht in der Phase befinden, wo das Team sich erst noch findet.
Okay. Mhm. Dankeschön. Gut, dann machen wir mit Sebastian Seifert weiter von BFB Brandenburg Kapital GmbH. Genau, da hast du schon den Dings, genau.
Ja, vielen Dank. Kann man mich auch gut hören, hoffe ich. Mein Name ist Sebastian Seifert von der BFB Brandenburg Kapital GmbH, ist eine Tochtergesellschaft der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Nun hat der Herr Reidenbach schon relativ viel gesagt über Venture Capital, von daher möchte ich jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, was wir sind im Vergleich zu IBB, weil sich doch die Geschäftsmodelle in gewisser Weise überschneiden. Also die IBB macht Venture Capital, genauso wie wir. Wir machen das im Land Brandenburg, das heißt, die Startups, die zu uns kommen, müssen ihren Sitz oder ihre Betriebsstätte im Land Brandenburg haben und müssen sozusagen wollen wir damit erreichen, dass auch die Wirtschaft regional in Brandenburg eben unterstützt wird durch Unternehmen, die in Brandenburg angesiedelt werden. Wir haben derzeit einen Fonds mit einem Volumen von ca. 70 Millionen Euro. Genau. Ein Fonds mit ca. 70 Millionen Euro Volumen, der teilt sich auf in einen Frühphasenfonds und einen Wachstumsfonds. Wie der Name schon sagt, der Frühphasenfonds richtet sich vor allem an Startups, die noch in einer relativ frühen Phase sind, das heißt kurz vor der Markteinführung oder sogar noch in der Produktentwicklung bis hin zu ersten Markterfolgen, ersten Umsätzen. Und der Wachstumsfonds richtet sich an Startups, die schon etwas weiter fortgeschritten sind, die also schon mehrere Monate, mehrere Jahre im Markt sind, schon erste Erfolge feiern könnten und nun für eine weitere Expansion weitere Mittel benötigen. Der Frühphasenfonds kann mit bis zu 1,2 Millionen Euro investieren in die Startups über die verschiedenen Runden. Der Wachstumsfonds mit bis zu 3,8 Millionen Euro. Aber beide Fonds können sozusagen auch in das gleiche Unternehmen investieren, sodass wir bis zu 5 Millionen Euro in ein Unternehmen investieren können. Genau, ich würde dann den Rest einfach auf die Fragerunde verschieben, um jetzt nicht alles doppelt zu erzählen. Von daher, wenn es Fragen gibt, immer gerne zwischendurch oder am Ende auch gerne nach der Präsentation. Ja.
Eine Frage noch sozusagen auch von meiner Seite aus. Wenn die Teams sich bei euch melden, mit was sind denn so die typischen Unterlagen, die man eigentlich dann bei euch dann einreichen muss zu dem Zeitpunkt?
Okay, also vielleicht erstmal grundsätzlich angefangen. Die meisten Unternehmen kommen zu uns über unser Netzwerk, das heißt über Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch mit vielen Beratern, Fördermittelberatern, Crowdfunding-Beratern werden uns Unternehmenskontakte zugetragen zu Startups, die gerade in einer relevanten, für uns relevanten Phase sind. Die schicken uns dann üblicherweise erstmal ein Pitch-Deck mit allen notwendigen Informationen zum Team, zum Geschäftsmodell, Monetarisierung, zum Markt, wo eben erstmal alle Informationen drin sind, um grundsätzlich erstmal zu verstehen, wie das Unternehmen funktioniert oder in Zukunft funktionieren soll und was die Zukunftsaussichten sind. Das schauen wir uns dann an, dann gibt es erstmal ein erstes Treffen mit dem Team, weil auch bei Venture Capital ist es ganz wichtig, dass man etwas näher, wenn man mich nicht ganz so gut versteht.
Achso, näher ran, ja.
Okay. Ja. Dann auch beim Venture Capital ist es sehr wichtig, die persönliche Komponente zu haben. Das heißt, wenn wir investieren, ist es ja üblicherweise so, dass wir über mehrere Jahre mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und da ist es auch aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man persönlich ein gutes Verhältnis zum Gründer hat und der Gründer auch zum Investor. Von daher setzen wir den persönlichen Kontakt zu den Gründern relativ früh an. Und im Nachgang des ersten Treffens können wir dann schon ausloten, okay, das ist für uns grundsätzlich interessant oder nicht interessant. Und dann benötigen wir für eine weitere Einschätzung genauere Unterlagen, meistens in Form von einem Excel-Sheet, wo dann drin steht, okay, wie ist das Pricing, wie haben wir uns oder wie stellen sich die Gründer den Markt vor, wie viel so in den ersten Jahren investiert werden, verkauft werden, wie viele Leute sollen eingestellt werden. Und anhand dieser Planung können wir dann schon sehen, wo der Hase hinläuft, wo wir das Ganze einordnen können, Frühphase, Wachstumsphase. Und daraufhin natürlich dann für die Due Diligence wirklich tiefgehende Unterlagen und Verträge, aber das dann erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Okay, super. Dankeschön. Dann würde ich sagen, macht Anja Tonik weiter mit dem Crowdfunding Campus. Ja. So, da. Und noch eins.
Ja, oh. Hi, ich bin ja Anja Tonik. Anja reicht aber auch. Vollkommen. Ich stehe mal auf, damit ich auch besser sehe, was hier gerade angezeigt wird und ich mich dann nicht immer rumdrehen muss. Genau, ich habe meinen Ursprung in der Crowdfunding-Plattform Vision Bakery. Die gibt es seit 2010 in Deutschland. Und wir sind die beratungs- und betreuungsstärkste Plattform Deutschlands und haben immer wieder gemerkt, da gibt es ein Riesendefizit immer noch nach wie vor an wirklich fähigen Leuten. Carsten kann das bestimmt bestätigen, die wirklich gut beraten und betreuen können. Und deswegen haben wir 2016 den Crowdfunding Campus gegründet, der plattformneutral agiert, anbieterneutral agiert und dort sind wir der erste und einzige zertifizierte Bildungsträger, der sich mit dem Thema Crowdfunding, Crowdsourcing, aber auch Crowdinnovation beschäftigt. Und ja, wir haben uns auch so ein bisschen mittlerweile das Thema erfolgreich gründen mit Crowdfunding auf die Fahne geschrieben. Wir haben ungefähr 2000 aktive Beratungen, Projektbetreuungen hinter uns, entsprechend auch die größte Expertise in Deutschland, was das Thema angeht, und in den letzten Jahren auch immer wieder gemerkt, wie extrem wichtig das für Startups, für Gründer, für Menschen ist, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Ja, und dann kommt halt immer die Frage auf, geht das denn mit Gründen gut zusammen? Muss das denn? Soll das denn? Und die Antwort ist ganz klar ja. Ja, definitiv, es geht wunderbar zusammen. Was man dahingehend aber auch wissen muss, ist, es ist kein Finanzierungsinstrument, Crowdfunding. Nein, das ist es nicht, denn es ist viel, 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 viel mehr. Es ist ein Multifunktionswerkzeug. Ja, das fängt schon an damit, dass es vier verschiedene Arten von Crowdfunding gibt. Wir haben das vorhin auf der Folie von Carsten schon gesehen. Es gibt das Landing-Based Crowdfunding, das heißt, man bekommt Kredite von zumeist Privatpersonen, die man nach einer gewissen Zeitraum dann einem Verzins zurückbezahlt. Es gibt das Equity-Based Crowdfunding, man hört auf den Begriff Crowdinvesting. Auch das ist eine Unterform des Crowdfundings. Da geht es einfach darum, ganz klassisch Investoren zu finden, für sich, für sein Startup, für sein Unternehmen. Dann gibt es das Donation-Based Crowdfunding, das kennen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele. Da geht es ums klassische Spendensammeln, indem man dann eben auch Spendenbescheinigungen ausstellt. Und dann natürlich das Reward-Based Crowdfunding, das ist auch das, was wir als Plattform betreiben. Da gibt es eben Dienstleistungen, Produkte, Emotionen, die man als Gegenleistung bekommt. In meinen Augen auch das vielfältigste Modell tatsächlich und sowohl für den kleinen Künstler als auch für das Start-up sehr, sehr gut geeignet. Ja, was ihr hier auch seht auf der Folie ist eben und deswegen auch Multifunktionswerkzeug neben der Generierung von Kapital, ja, neben der Finanzierung selbst, bekommt ihr ganz, ganz, ganz viele Benefits heraus aus einem Crowdfunding. Egal, ob ihr erfolgreich seid oder vielleicht sogar scheitert. Ja, ihr bekommt einen Proof of Concept. Ihr kriegt ganz schnell mit, funktioniert das, was wir uns da denken? Funktioniert das so, wie wir uns das denken? Ihr kriegt ganz schnell Feedback von Menschen und habt dann auch die Möglichkeit, das weiter zu bearbeiten, vielleicht umzustrukturieren, ja. Ihr habt eine ganz, ganz große Öffentlichkeitswahrnehmung innerhalb von einer ganz kurzen Zeit. Ein Crowdfunding ist immer an eine Laufzeit gebunden. Ja, und so einen großen Push in der Öffentlichkeit, so eine große und wunderbare Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Partnernetzwerke aufzubauen, innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten, bekommt ihr sonst nicht. Ja, außerdem ist es natürlich so, ihr baut euren Kundenstamm auf oder schon einen bestehenden Kundenstamm aus. Ja, das ist natürlich auch wunderbar. Ihr könnt in den Vorverkauf gehen, wenn ihr ein Produkt habt oder eine Dienstleistung. Ihr bekommt so viel heraus aus einem Crowdfunding, dass ich euch echt bitten möchte, macht es, tut es, nehmt es wahr. Auch wenn ihr scheitert, ihr kriegt danach so viel für euch heraus, dass ihr im Endeffekt wirklich nur gewinnen könnt. Ja, nehmt euch Leute, die das können, die das beruflich machen, die sich damit auskennen, wie Carsten, wie wir. Nehmt euch die mit zur Seite und versucht es einfach. Wir haben eine Maßnahme entwickelt mit dem Campus, der es ermöglicht, die heißt Erfolgreich gründen mit Crowdfunding. Über 90 Stunden ist eine Maßnahme, die ist so angelegt auf 2-3 Monate. Ein Schritt in die Selbstständigkeit, gekoppelt an eine Crowdfunding-Kampagne, zu 100% gefördert zu bekommen über das Arbeitsamt oder das Jobcenter. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr dann gerne auf mich zukommen. Aber nochmal, tut es, wagt es. Es ist wundervoll. Danke.
Danke für den Appell. Ja, ach so, da kommt der Szenenapplaus. Aber Anja, vielleicht noch als Nachfrage. Zu dem Thema sozusagen aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen. Vielleicht können wir das gleich nochmal besprechen, aber nochmal, gibt es denn formale Kriterien an die Unternehmen, die ein Crowdfunding, sagen wir mal, ein Reward-Based Crowdfunding auf einer Plattform wie Vision Bakery machen können? Also was müssen die Unternehmen mitbringen, bevor sie auf eine Plattform gehen können? An formalen Kriterien. Jetzt nicht sozusagen sowas wie, also zum Beispiel müssen sie schon gegründet sein, muss es wie beim VC zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft sein oder geht das auch als GbR oder sowas?
Also ich spreche jetzt mal nur fürs Reward-Based Crowdfunding, ne, weil ich dafür Spezialistin bin. Das ist vollkommen egal. Also es ist eigentlich an keine großartigen Formalien gekoppelt. Also es müssen so gewisse Grundvoraussetzungen gegeben sein, was jetzt die Umsetzung der Kampagne angeht. Ne? Mhm. Also so gewisse Sachen wie Projektvideo, Beschreibung, Gegenleistung. Klar. So, das muss schon da sein. Aber ansonsten eigentlich erstmal grundsätzlich würden wir jetzt nichts ablehnen, okay, egal welche Form. Aber es ist schon so, dass natürlich dadurch, dass es darum geht, transparent zu sein, offen zu sein, den Leuten halt auch schon so ein bisschen was vorzeigen zu können, ist es schon gut, wenn man ein bisschen mehr als den bloßen Gedanken im Kopf,
okay,
hat.
Genau. Mhm. Alles klar. Gut, danke schön erstmal. Dann würden wir sagen, machen wir noch sozusagen die letzte Präsentation. Ja. Genau, nimm dich schon mal.
Ich mache das mit dem Aufstehen mal nach,
genau, ja, weil
ist auch bequem. Ja. Sehr gut, ich nehme das Mikrofon mit. Hi, ich bin Daniel Schröder, ich bin Programmmanager bei Hubraum, das ist der Tech-Inkubator von der Deutschen Telekom. Und ich will euch ein bisschen erzählen, was wir machen. Wir haben zwei Beine. Zum einen investieren wir auch Geld, ganz ähnlich in dem Modell wie ein VC. Unser Fund ist im Prinzip nicht gedeckelt. Wir investieren pro Ticket initial 300.000 Euro, bis zu 1 Million Euro pro Unternehmen und begleiten auch so weit, wie wir können, das Unternehmen mit. Unsere Investments sind aber keine Money-for-Money-Investments, also keine klassischen VC-Hintergedanken. Es geht nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht darum, ein strategisches Investment für die Deutsche Telekom zu tätigen, um möglichst früh an einem jung gegründeten Unternehmen zu sein, das Produkt mit zu begleiten und so zu sehen, ist es was, mit dem wir am Ende partnern möchten, was wir vielleicht aufkaufen möchten oder wie wir damit weiter umgehen können. Es geht darum, eine frühe Bindung zu machen. Das zweite Standbein, was wir machen haben, sind Innovationsprogramme. Das ist auch der Kern unserer Arbeit tatsächlich. Wir bringen euch nämlich bei, wie ihr mit Corporates tanzen könnt. Denn es ist ein Tanz, es ist ein komplizierter Tanz. Die Dinger sind Elefanten. Die Deutsche Telekom hat 240.000 Mitarbeiter weltweit. Und wenn dann ein Zwei-Mann-Startup auf die Legalabteilung von der Telekom trifft, dann ist es meistens nicht besonders witzig für das Startup. Für uns auch nicht, weil wir dann nämlich mit dem Corporate-Teil davon dienen. Die Programme, die wir machen, die sind Tech ausgerüstet in Fokusfeldern, die sich orientieren an den Geschäftsfeldern der Deutschen Telekom und den Innovationsgebieten. Im Moment geht es in Richtung künstliche Intelligenz, 5G, also neue Netze, Fiberkonnektivität und Internet der Dinge in all seinen Ausprägungen von der Consumerwelt, also Voiceification, Alexa in diese Richtung, also wie kriege ich ein IoT-Device in den Consumerbereich bis hin zu Industrie 4.0 Anwendungen. Diesen Transfer machen wir möglich mit Programmen, das heißt, wir scouten Startups in den Nischen dieser Technologiegebiete, laden die zu uns ein und bringen die direkt zusammen mit den Geschäftsverantwortlichen von diesen Innovations- und Geschäftsfeldern, bauen einen Prototypen oder einen Proof of Concept, einen MVP im Idealfall sogar und binden Kunden direkt mit ein und versuchen, diese Produkte zu verkaufen. Das ist auch das, woran wir gemessen werden tatsächlich am Endeffekt. Es ist und bleibt ein Corporate. Startups bekommen von uns Finanzierung, das habe ich schon erzählt. Wir haben Coworking Spaces in Krakau, in Berlin. Wir haben Scouting Offices in Tel Aviv, in Berlin, in Krakau, in Stockholm, Paris und im Silicon Valley. Sind also sehr international aufgestellt, nicht regional gebunden, sondern scouten international, kollaborieren auch international. Wir haben ein ziemlich großes Netzwerk an Mentoren, hauptsächlich im Tech-Bereich und im geschäftlichen Bereich, also im Business-Development-Bereich in Richtung Corporate. Ja, also wie arbeite ich mit Corporates zusammen und haben da halt auch unser Partnernetzwerk mit Tech-Größen wie, weiß nicht, Huawei oder so kommt man auch an die Partnering-Einheiten von diesen Unternehmen heran. Das machen wir seit 6 Jahren in, wie gesagt, diesen Offices und das war es im Prinzip. Das macht der Hubraum und wenn ihr Fragen habt, dann fragt.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine Nachfrage von mir. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade die Tech-Unternehmen ja relativ kapitalintensiv sind, weil sie ja sozusagen schon wahrscheinlich die Prototypenentwicklung sehr, sehr aufwendig ist. Aber in welcher Phase kommen denn Unternehmen dann an euch heran? Sind das wirklich sozusagen die klassischen Startups, die gerade erst die Technologie-Erfindung sozusagen gemacht haben, vielleicht als Uni-Ausgründung? Oder sind das welche, wo schon Angels oder VCs schon mit an Bord sind?
Also das ist wie bei dir auch komplett unterschiedlich. Wir haben zum Teil Teams, die haben die Technologie, die kommen aus der Uni, die sind zum Teil dabei, ihre Thesis zu schreiben, haben vielleicht schon gegründet, haben aber eine Technologie, die für uns so interessant ist, dass wir auf jeden Fall das begleiten möchten und sehen möchten, was wir damit anfangen können. Dann kann das sehr frühphasig sein, also teilweise schon vor Seed-Investment-Phase, wo es dann einfach für uns einzusteigen, auch investitionsmäßig einzusteigen. Wir haben aber auch Teams dabei, die 100 Mitarbeiter haben schon. Also die schon sehr, sehr weit sind, wo wir als Investor gar nicht mehr tätig werden können, weil die Ticket Size das übersteigt, was wir überhaupt investieren möchten als strategischer Investor. Wo wir dann halt eventuell das Investitionsvehikel Deutsche Telekom Capital Partners bemühen können. Aber das ist eine relativ hohe Bandbreite. Wichtig ist für uns immer, dass es technologiegetriebene Startups sind. Also wir werden kein E-Commerce-Startup dabei haben. Das ist hochgradig unwahrscheinlich.
Ja, deswegen war meine Frage auch sozusagen, du beobachtest ja wahrscheinlich auch die Landschaft der anderen Inkubatoren auch sehr stark. Gibt es für die meisten Branchen mittlerweile Inkubatoren, Corporate-Inkubatoren zur Auswahl? Weil ja sozusagen vielleicht nicht alle im Publikum jetzt direkt ein Telekommunikationsunternehmen gegründet haben oder sowas?
Also ich glaube, in der Inkubatorenlandschaft ist es, glaube ich, grundsätzlich so, dass jeder Corporate einen Inkubator oder Accelerator betreibt. Ich kenne keins der DAX 30 Unternehmen, die das nicht macht, in unterschiedlichen Ausprägungen. Einige machen das selbst. Dann ist es in der Regel getrieben durch ihre Technologie und durch ihr Produkt. Oder sie lassen es betreiben durch Unternehmen wie Techstars oder 500 Startups.
Ja. Okay, dann ganz herzlichen Dank. Die Referentinnen und Referenten stehen jetzt auch noch kurz zur Verfügung hier vorne, also können gerne noch weitere Fragen gestellt werden. Aber erstmal möchte ich, wie gesagt, bei meinem Panel bedanken und für die Antworten bedanken und so weiter. Und ja, hoffe sozusagen, dass Sie sozusagen sehr viele spannende Startup-Kontakte hier auch auf der DGUT machen. Danke sehr.